Hallo zusammen.
Hallöchen, liebe Zuhörenden, wir sind wieder da. Ein Monat ist schon wieder vergangen.
Das geht aber auch schnell, ne?
Ja, geht schnell. Die Urlaubszeit ist jetzt auch vorbei.
Leider.
Ja, aber was gut ist, ist, wir schwitzen uns jetzt hier nicht den Wolf. Ich hatte schon gedacht, oh, wir müssen in irgendeinem stickigen Raum sitzen und das Wetter spielt nicht mit. Das finde ich an Podcast-Tagen immer so richtig doof. Aber das Wetter ist jetzt so, andere würden es als durchwachsen beschreiben. Ich liebe das ja, wenn es ein bisschen kälter ist.
Ich bin ja sonst eher der Sonnenmensch, aber das finde ich tatsächlich auch mal sehr angenehm. Jetzt noch gefühlt 100 Tagen 30 Grad.
Nee, jetzt ist es besser. Und das deutet so ein bisschen darauf hin, dass es jetzt Herbst wird und dann wird es natürlich Winter und dann wird es Frühling. Und dann ist wieder ESC-Zeit, also so die Jahresuhr, die tickt.
So, die Spekulatius kommen wieder in den Laden. Ich habe sie gestern wieder gesehen.
Ja.
Ja, das geht dann jetzt so Richtung Herbst, Winter und ESC-Vorentscheidssaison.
Dann sind wir ja auf dem richtigen Weg. Und an alle, die uns jetzt trotzdem hören, obwohl überhaupt keine ESC-Saison ist, herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe. Wir füllen euch die nächsten Minuten ein bisschen mit ESC-Geplänkel, muss man fast sagen, weil richtig große Themen machen wir ja im Moment nicht.
Nee, die gibt's auch im Moment nicht. Die kommen wieder, aber so können wir uns mit ein paar grundlegenden Dingen auch beschäftigen.
Und das ist gut. Wir müssen ja noch ein paar Dinge nachholen und ein paar kleine Infos gibt es ja, die mit dem ESC zu tun haben. Und wir müssen, glaube ich, zum dritten Mal in Folge jetzt über Rosa Lynn sprechen, unseren Überflieger 2022.
Die ist wirklich richtig, richtig erfolgreich, ne? Also nicht nur so ein bisschen und ist oder gut, sondern das ist schon ein gigantischer Erfolg, den sie hat, ne?
Das ist ein riesen, riesen Erfolg. Die Streamzahlen sind im zweistelligen Millionenbereich. Mhm. Jeder kennt dieses Lied. Irgendwie, also ich bin so richtig stolz irgendwie da drauf, muss ich sagen.
Auch jeder, der den ESC nicht guckt, diese Menschen soll es ja wirklich geben, die kennen den Song trotzdem.
Und sind überrascht, wenn man sagt, du kenn ich schon viel länger als du, war beim ESC für Armenien.
Was? Haben wir schon live gesehen.
Haben wir schon live gesehen sogar, stimmt. Ach ja, hab ich schon wieder vergessen. Wow, ich habe die ja schon live gesehen. Und die ist, wo ist sie aufgetreten? Im Morgenmagazin? Wie heißt denn das? Keine Ahnung. Irgendwo im ZDF morgens.
Im MoMA?
Im MoMA. So. Ja, warum ich das geguckt habe, keine Ahnung. aber eine ganz tolle Akustikversion. Mhm. Also sie tourt damit auch durch Europa und sehr, sehr schön. Also muss man wirklich sagen. Und sie hat in einem Interview auch gesagt, sie wäre durchaus bereit, beim nächsten Mal beim ESC wieder für Armenien anzutreten. War vielleicht nur eine Floskel, aber vielleicht ist sie ja auf den Geschmack gekommen.
Ja, schauen wir einfach mal. Gönne ich ihr auf jeden Fall. Macht damals einen sympathischen Eindruck.
Ja, und die kreiert ihre Karriere mit ihren eigenen Talenten selbst und gerade dreimal so schön, dass sie das damit jetzt irgendwie geschafft hat.
Mhm. Und ich finde, das wird ja auch mal Zeit, dass man irgendjemanden hat, der beim ESC vielleicht nicht den ganz großen Wurf gelandet hat, der aber trotzdem einfach richtig, richtig erfolgreich ist damit. Das hatten wir jetzt über ein paar Jahre nicht mehr und ich finde, das wurde wieder Zeit und das freut mich sehr.
Und danke für diese perfekte Überleitung, denn da kommen wir doch direkt auf Ralf Siegel zu sprechen, der ja auch in den letzten Jahren nicht mehr so viel Erfolg beim ESC hatte, aber natürlich ein ESC-Urgestein ist. Und da gab es die Neuigkeit, Ralf Siegel hat jetzt ein neues Musical.
Das ist echt interessant, ne, dass er das jetzt gemacht hat. Du bist da besser informiert als ich. Ist das mit seinem ganzen Song so oder wie soll man sich das vorstellen?
Na, er hat schon selber sehr viel komponiert, habe ich nachgelesen. Ich habe auch geguckt, thematisch wird, glaube ich, das Thema Krieg behandelt. Der hat ziemlich lange dran geschrieben und das hat nur ganz minimal mit dem ESC zu tun, trägt aber den Namen Ein bisschen Frieden. Wahrscheinlich wird dieses Lied darin auch verwertet?
Ich denke mal schon. Also seinen größten ESC-Hit mit einem Siegersong, der thematisch ja dann zu dem Thema passt. Anders geht's ja gar nicht.
Ja. Wir sollten überlegen, ob wir vielleicht mal eine Vorstellung besuchen.
Mhm.
Ich finde, wir haben uns auch noch gar nicht oft genug mit Ralf Siege beschäftigt. Wenn man mal so ein bisschen Wikipedia öffnet und nachliest, was dieser Mann alles gemacht hat, das ist ja wow.
Man könnte sich wahrscheinlich eine ganze Folge lang mit Ralf Siege beschäftigen und hätte noch nicht alles erzählt, was der Mann gemacht hat. Wo findet das Ganze denn statt, Bernhard?
Ja, in Duisburg wird es laufen und zwar ab dem 20. Oktober, vermutlich bis zum Ende des Jahres. Und insgesamt kann man es, glaube ich, beschreiben, es wird eine Liebesgeschichte im Kalten Krieg erzählt.
Das klingt ja schon mal vielversprechend.
Und bei ein bisschen Frieden zu ein bisschen Frieden zu Nicole?
Die ist wieder da. Nach ihrer Krebserkrankung tritt Nicole jetzt wieder auf.
Genau, sie kommt mit einem neuen Lied, ich glaube sogar mit einem neuen Album zurück und ist bei Florian Silbereisen aufgetreten, ein sehr emotionaler Auftritt. Ich glaube, das Lied heißt auch Ich bin wieder da oder Ich bin wieder hier und sie wurde vom Publikum extrem gefeiert und honoriert und auch sie haben wir ja schon live gesehen und wissen ja auch, was für Energie die auf der Bühne hat und wie, ja, was für eine großartige Performerin sie ist und ich bin ganz froh, dass sie diese Krankheit überstanden hat und wieder auf der Bühne stehen kann.
Es ist einfach schön, dass sie wieder zurück ist und es ihr scheinbar deutlich besser geht.
Ich liebe Nicole. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich bin mir sicher, du hörst uns gerade zu. Genau, Nicole beim ESC, da war sie noch sehr jung. Da mache ich mir die nächste Überleitung direkt schon. Der Junior ESC.
Deutschland ist dieses Jahr nicht dabei.
Genau.
Sie wollen ein Jahr pausieren, habe ich gelesen.
Genau, sie wollen ein Jahr pausieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt an den schlechten Platzierungen lag. Man muss ja sagen, also das hat sich ja die Klinke in die Hand gegeben mit dem regulären ESC. Da war jetzt nicht so viel zu holen.
Ja, dass man da vielleicht in die Konzeptentwicklung geht. Ganz genau war der Grund jetzt nicht geäußert, glaube ich. Ne?
Man hat da kein großes Statement zu abgegeben. Was ich noch gut fand, ist, der Kika überträgt trotzdem den Junior ESC.
Das ist gut, ne? Und gleichzeitig diese Prognose, dass man aber 2023 zurückkehren möchte.
Das finde ich auch gut, dass man sich da, also vielleicht muss man sich einfach nochmal Gedanken machen, wie man, ist ja auch eine Arbeit mit Kindern, das ist ja auch, muss man auch ein gutes Konzept fahren, denke ich mir, ne?
Genau, und irgendwo diesen Spagat finden, wie man das letztes Jahr sehr toll eigentlich gemacht hat, dass man das sehr kindgerecht aufgezogen hat, aber wie kann man das vielleicht ein bisschen attraktiver noch in Hinsicht der Vermarktung gestalten? Für so einen Wettbewerb, dass man da auch ein bisschen erfolgreicher ist. Weil ich glaube, das kann ja auch kein richtig erfolgreiches Format sein, wenn man über Jahre deutlich schlechte Platzierungen hat. Das schalten die Kinder, glaube ich, auch nicht ein. Weil da kommt es ja doch sehr auf Erfolg an und auf den Erfolg des eigenen Landes.
Ich werde auf jeden Fall einschalten, das kann ich schon mal versprechen. Es ist, glaube ich, im Dezember und da habe ich auch schon wieder richtig Lust auf ganz, ganz viel ESC-Input.
Ich auch. Aber Bernhard, ich möchte dich nochmal was fragen, was ESC-Input-mäßig angeht. Großbritannien darf das Ganze jetzt austragen. Glaubst du, dass diese große Musikszene, die UK hat, jetzt dadurch ein bisschen angefixt ist, dass wir jemanden sehen, den wir vielleicht schon kennen? Dass berühmtere Künstler durch die Austragung des ESCs im eigenen Land jetzt dazu animiert sind, dort eher anzutreten?
Also, das finde ich schwierig. Also, erstmal, UK hat ja nicht gewonnen. Das heißt, damit kann man sich ja gar nicht schmücken. Jetzt tragen sie es aus. Klar, Sam Ryder hat einen wunderbaren zweiten Platz gemacht. Ich glaube, so mein Bauchgefühl sagt, es wird sich niemand bereit erklären, der ansatzweise eine intakte Karriere hat, dort anzutreten. Was ich aber glaube, ist, dass die sich kloppen werden, wer diesen Pausen-Act machen darf. Also, dass man da vielleicht auch mehrere Künstler hintereinander setzt und die Musikszene präsentiert. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich könnte mir klar vorstellen, dass so ein Robbie Williams oder was weiß ich, dass sich die Spice Girls denken so, komm für dieses Event, wir stellen uns auf die Bühne, aber natürlich gar nicht als etablierter Act, sondern als Pausen-Act, also nicht im Wettbewerb.
Ich glaube, das kann ich mir auch vorstellen. Weil ich denke mir so auch klar, dieser Fluch des Gastgebers ist vielleicht auch nicht das, was so attraktiv ist. Aber ich habe da viel drüber nachgedacht, ob das eine der Möglichkeiten ist.
Ich glaube schon, dass man, sagen wir mal, wir hatten ja Bonnie Tyler und alles, was in die Richtung geht, dass man da, wen liebe ich denn, wer das machen würde, dass man die Sugar Babes da auf der Bühne sehen würde oder Leute, die vielleicht in den 2000ern erfolgreich haben und nochmal so nach diesem Publikum lechzen. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, was wäre denn so eine Größenordnung, an die du denken würdest?
Ja, das wären ja so Leute à la Robbie Williams von der Größe her, ne?
Ja, also ich glaube nicht, dass Robbie Williams oder was weiß ich, Gary Barlow oder Sheryl Cole, mhm, sowas in der Art.
Das wären ja die Größen, die man denken würde, ob sowas die anziehen würde. Aber wahrscheinlich einfach nicht, weil die alle noch Hallen füllen, wenn sie wollen.
Ja, und ich glaube, dass die eher eben in der anderen Schlange stehen, nach dem Motto, ich werde hier der Pausenact, gerne auch im Halbfinale oder ich möchte das moderieren oder halten. Ich glaube, dass man schon einen großen Teil dieser Sendung übernehmen möchte als etablierter Künstler, aber niemals der Mensch, der da in den Wettbewerb geht. Das glaube ich irgendwie nicht, oder?
Das Risiko ist einfach zu groß, glaube ich. Gleichzeitig denke ich mir, der Pausenact wird ja auch sehr eng gefüllt sein, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht ein oder zwei ukrainische Künstler auf der Bühne sehen werden als Pausenact. Und ich denke jetzt beispielsweise Anne Jamala, Anne Verkaseduchka, ob man solche Leute dabei haben möchte. Oder auch die Ukraine hat ja über Jahre tolle Künstlerinnen oder Künstler präsentiert, dass wir da vielleicht den einen oder anderen sehen können. Oder jemanden, den wir noch gar nicht kennen, der aber in der Ukraine sehr angesagt ist.
Das muss ja so sein. Also klar, muss der Gewinner honoriert werden, klar, auch dadurch. Verringert natürlich die Zeit, die die UK füllen kann. Aber es gibt ja, was weiß ich, Backstage-Moderation. Mhm. Es gibt kleine Einspieler. Es gibt ja auch diesen typischen britischen Humor. Ich weiß nicht, wie man den da füllen könnte mit.
Ich hoffe, die werden ihn nutzen.
So Mr. Bean-mäßig oder?
Egal wie, die Briten haben ganz guten Humor.
Ja. Sollten sie auf jeden Fall nutzen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich könnte mir, glaube ich, eher vorstellen, dass man entweder jemanden nimmt, der komplett unerfolgreich ist, der sagt, auch die 3 Minuten vor großem Publikum sind mir mehr wert, als nachher honoriert zu werden mit Punkten. Könnte mir aber, glaube ich, noch eher vorstellen, dass man castet.
Ja. Ich bin gespannt. Aber ich habe noch eine weitere Frage tatsächlich.
Bitte.
Glaubst du, dass wir ein gemischtes Moderatorenduo aus der Ukraine und aus UK sehen?
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Stress geben wird. Mhm. Ich glaube, das ist ja einfach Sendezeit. Und ich glaube, da wird man nicht kompromisslos aus der Diskussion rausgehen. Also ich glaube, da muss man ganz, ganz viel diskutieren. Ich glaube schon, dass das sehr divers sein wird. Mhm. Aber ich kann mir auch nicht mehr als einen Moderator aus der Ukraine vorstellen.
Nee, das nicht. Aber dass wir vielleicht 2 aus UK, einen aus der Ukraine sehen? Oder glaubst du, UK belässt es dabei, dass sie sagen, wir lassen ukrainische Kultur hier in den Wettbewerb mit einfließen, wir lassen die Pausenacts auftreten, wir verlieren ein paar Worte darüber, aber der Rest ist jetzt die Schuhe, die wir auch austragen?
Ich glaube, Hauptmoderation wird aus UK kommen. Mhm. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, spontan gedacht, Verkaseduchka im Green Room.
Das wäre ein ganz guter
Deal. Mit ihrer Mutter.
Ja, was ja ein ganz guter Deal wäre. Da könnte ich sehr gut mitleben.
Ich glaube, wenn man da zusätzlich noch den Kompromiss schließt, dass man an irgendeiner Stelle auch einen ernsthaften Part, den ja so eine Verkaseduchka nicht übernehmen könnte, einfließen lässt, ähnlich wie es jetzt auch in Italien war, dass man halt einfach auch nochmal, ich denke, das wird auch der ukrainischen Delegation sehr wichtig sein, den Leuten schon noch einmal verbildlicht, warum das Ganze jetzt nicht dort stattfindet. Das muss irgendwo Platz haben. Ich denke mal, dass das ein guter Kompromiss sein kann, zu sagen, hier, du diese Kultfigur, die gehört zum ESC dazu, die soll das mitmachen und wir machen an einer anderen Stelle, machen wir so ein Element mit rein und die restliche Moderation UK, weil es auch eben eine Kostenfrage ist, glaube ich.
Und ich glaube, das darf nicht zu sehr in diese Richtung gehen und das kann ich mir teilweise vielleicht bei der ukrainischen Delegation vorstellen. Die wollen ja berichten, was in ihrem Land passiert, gerade jetzt mit der geringeren medialen Öffentlichkeit, die das Ganze in vielen westlichen Ländern jetzt umso länger dieser furchtbare Krieg dauert, ja auch bekommt. Die wollen diese Präsenz ja auch erreichen. Und ich glaube, da muss der ESC aufpassen, dass es diese Wichtigkeit, wie du sagst, klar, wie in Italien in einem Statement und vielleicht auch mit Bildern sehr deutlich macht, aber danach zur Show zurückkehrt.
Ja, von daher denke ich mir, größer als das jetzt, die in diesem Jahr war, sollte es gar nicht sein.
Mhm, glaube ich auch. Also die Ukraine soll dabei sein, aber es soll nicht ausschließlich um diesen Krieg gehen. Und das finde ich, das muss der Veranstalter diesen Spagat schaffen und ich glaube, das wird gar nicht so leicht.
Nee, das habe ich auch ein Gefühl, dass man da noch viel, es müssen ja in die Diskussion gehen zwei sehr unterschiedliche Delegationen. Und dann, ich denke, man sollte früh genug anfangen, um einen gemeinsamen Fahrplan sich auch irgendwie zu erschaffen.
Ja, mit dem beide und vor allen Dingen die Show am Ende leben kann.
Ja. Weißt du nicht, gibt es denn auch vielleicht jemanden sehr Prominentes, der ukrainische Wurzeln hat, auch gut Englisch sprechen kann, der schon eine gewisse Popularität hat? Ist da nicht irgendwie Mila Kunis oder so? Kann das sein? Mhm. Ist sie nicht Ukrainerin?
Nee, das wäre zum Beispiel so eine Sache. Mila Kunis ist allerdings Amerikanerin mit ukrainischen Wurzeln, aber das wäre jemand, der es zweisprachig bestimmt moderieren könnte.
Und die auch eine Reichweite hätte, um das Ganze nochmal allein durch ihr Auftreten präsent zu machen, ihren ukrainischen Wurzeln, aber auch eben mit einer englischen Aussprache und mit einem gewissen Bekanntheitsgrad. Ich finde, da könnte man eine Brücke schlagen.
Genau. Deswegen ist zum Beispiel in den Wettquoten ja auch der ehemalige Fußballer Andrei Schewtschenko mit drin als möglicher Host. Der hat ja mal bei Chelsea London unter anderem gespielt.
Ja.
Und hat, glaube ich, mal eine Champions-League-Auslosung moderiert oder sowas. Also das wäre vielleicht auch so ein Kompromiss, mit dem die Briten und die Ukrainer leben könnten.
Es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Da sollte man früh anfangen, kreativ zu werden, dann sollte es funktionieren.
Und es gibt bestimmt noch zig Leute, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, bei denen es eine weitere Möglichkeit wäre, diese Brücke schlagen zu können.
Ja. Bevor wir weitermachen, eben ein kleiner Hinweis darauf. Es gibt auch in diesem Monat wieder einen ESC-Stammtisch. Wir haben uns zusammengesetzt und wieder ein Thema behandelt, das in diesem Monat hieß, ist der ESC queer?
Hört doch da mal rein. Wir sehen immer noch an den Zahlen, dass bei weitem noch nicht alle von euch, die unseren Podcast hier hören, bei YouTube angekommen sind. Hört doch da einfach mal rein.
Genau, und hört euch auch die anderen Folgen an. Die sind ja auch online. Und gebt uns auch gerne Rückmeldung dazu, gerne per Instagram oder auch in den Kommentaren. Bei YouTube ist ja alles möglich. Und damit ihr wisst, wovon wir sprechen, gibt es auch jetzt an dieser Stelle wieder einen kleinen Einblick. Und los! Was vielleicht interessant ist, das fand ich zumindest sehr interessant, 1997, in diesem Jahr gab es den ersten Teilnehmer, der offen homosexuell auf der Bühne stand. Und das war Pál Óskar aus Island. Also relativ spät, muss man ja sagen, oder?
Ich finde es auch sehr spät. Wenn man sich allerdings diese ganzen Hinweise von anderen Künstlern oder sowas anguckt, konnte man es immer schon vermuten. Aber dass das so spät im Prinzip öffentlich ist, ist ja auch schon eine Sache, die eher verwundert, finde ich. Und das ist ja im Prinzip eine ganz mutige Sache gewesen, ist, sich dazu zu äußern. Dass das nicht noch früher gekommen ist tatsächlich. Weil man hat es ja sonst in der Fernsehlandschaft langsam schon sehen können. Und gerade im Unterhaltungssektor, wo wir viele Kreative haben, wo es viel mit Musik und sowas geht, glaube ich, ist die Quote natürlich irgendwo vielleicht noch mal höher.
Ich finde erstaunlich, wenn das so spät erst war, 97. Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob vorher die Community da trotzdem schon aktiv war, aber wie schnell sich das dann gewandelt hat tatsächlich. Also diese kurze Zeitspanne, wo wir jetzt beim ESC stehen und von 97 an, das ist eine schnelle Wandlung dann.
So viel zum Stammtisch in diesem Monat. Wie gesagt, gerne reinhören. Und es geht weiter. Ich habe auch zwei Fragen an dich, Johannes, oder beziehungsweise zwei verschiedene Themen. Die erste ist, hat auch mit dem ESC 2023 zu tun. Und zwar hat Schweden ja jetzt die große Sammlung eröffnet und sagt, die Künstler sollen sich melden, wenn sie beim Melodiefestival 2023 mitmachen wollen. Es ist ja bereits alles auch terminiert und einer der größten Vorentscheide. Ich freue mich riesig drauf. Nicht nur eine Frage an dich, sondern gerne auch an unsere ZuhörerInnen. Schreibt uns doch gerne mal, wen würdest du gerne in Schweden im Vorentscheid sehen? Gibt es jemanden, den du dir zurückwünschst oder so?
Ich glaube, ich wünsche mir Victoria zurück. Also letztes Mal war es ja, glaube ich, eine Ballade. Und davor, und das meine ich jetzt wirklich nett, war es 90er Jahre unterhaltsame Kirmesmusik. Ich fand es mal ganz interessant. War meist nie mein Lieblingssong in dem Jahrgang, aber ich habe mich immer sehr gut unterhalten gefühlt. Deswegen hätte ich sie gerne wieder dabei.
Du, ich hätte das auch gesagt. Ich habe mir gestern noch Musik von ihr angehört und ich finde, die ist jung, die ist modern. Ich folge der auch auf Instagram und ich könnte mir vorstellen, dass die sehr gut unterhaltend zurückkommen könnte. Hm.
Wen würdest du denn so wünschen?
Also Victoria wäre tatsächlich auch meine Nummer eins. Ich bin ja ein riesiger Ace Wilder-Fan.
Und das habe ich tatsächlich extra nicht gedacht, weil ich dachte, du willst nicht sagen.
Ich weiß nicht, ob das noch so passen würde zum Melodiefestival. Ich glaube, die hatte einfach ihre Zeit. Ich habe das immer abgefeiert. Also vor 10 Jahren war sie das erste Mal dabei. Ich fand das großartig. Diese künstlerischen Nummern und mit ihren Tanzmoves dazu und jetzt, wo Backing-Vocals auch erlaubt sind, das wäre tatsächlich Ace Wilder, würde das in die Karten spielen.
Ja, man müsste keine Angst mehr haben, dass sie dann wirklich beim ESC auf einmal ohne das Halbplayback antritt.
Ja, genau.
Was man immer ja vorher Angst haben musste, dass das passieren könnte.
Weil es bei Melodiefestivalen ja gang und gäbe ist. Die würde ich mir zurückwünschen, jetzt ohne Favoritenstatus. Victoria könnte ich mir mit einem guten Song tatsächlich auch beim ESC vorstellen. Und ich brauche so meine Routine zurück.
Charlotte Pirelli?
Die wollte ich gerade sagen, ja. Also Charlotte Pirelli, die muss auf jeden Fall wieder mitmachen mit irgendeinem Schlager.
Ja, darf sie gerne auch wieder ins Finale mal kommen. Also sie braucht nicht gewinnen, aber sie soll einfach lange mit dabei bleiben.
Ja, also das ist so eine regelmäßige Rückkehrerin, der ja auch, glaube ich, ganz egal ist, wie sie da abschneidet. Mhm. Hauptsache, sie tritt alle paar Jahre dort wieder auf. Und das finde ich großartig, die gehört dahin. Also das ist, finde ich, immer das Allerschönste, dass das Melodiefestival auch immer nicht vergisst, etablierte oder auch ältere Künstler und Schlager mit reinzubringen, die ja nie um den Sieg mitspielen, aber die das Teilnehmerfeld richtig interessant machen.
Ja. Also, dass man auch wiederkehrende Namen hat, dieses Vertrautheitsgefühl. Ich glaube, dass das für Publikum, sowohl schwedisches Publikum als auch internationales, eine ganz schöne Sache ist.
Ja, also wir einigen uns schon mal drauf. Victoria würden wir sehr gerne wieder haben. Mhm. Und auch viele andere. Mariette
darf auch gerne wiederkommen.
Hat, glaube ich, ein Kind bekommen letztens mit ihrer Partnerin und hat bestimmt jetzt auch wieder Zeit.
Bestimmt.
So. Das sind ja auch genug Namen. Also ein paar Rückkehrer würde ich mich wirklich drüber freuen.
Ja, und bei anderen Rückkehrern à la Loreen wäre es nur die Möglichkeit, wenn sie wirklich das Ding gewinnen würde. Ansonsten braucht sie dann nicht wieder hinfahren.
Ja, und dann denke ich mir,
weil das nur Karriere kaputtmachend ist.
Die Zeit ist, glaube ich, auch vorbei. Also die Musik, dem hat sich ja auch verändert irgendwie. Ich glaube, bei denen würde ich tatsächlich, wenn ich es aussuchen würde, sagen, nee, bleib zu Hause.
Nee, da müsste sie schon einen Song, einen wirklich großen Wurf haben. Ansonsten ist es besser, ihre Musik so zu hören und nicht nochmal auf der ganz großen Bühne.
Ja.
Also ich mag die neue Musik auch. Also so ist es nicht, aber ich glaube, dass sie nicht mehr Mainstream-kompatibel genug ist und ein Ausscheiden in der Second-Chance-Show oder sowas wäre bestimmt nicht karrierefördernd. Dann lieber die Nische bedienen, die sie jetzt hat.
Und eine Ikone ist sie beim ESC ja sowieso, also würde sich das auch gar nicht lohnen.
Das stimmt.
Dann die zweite Frage, die ich habe und an der Stelle nochmal eine Aufforderung an alle, die uns zuhören. Wenn ihr mal eine Frage habt, wir haben im Moment wirklich Zeit, die zu beantworten. Im Moment ist ja wirklich auch Flaute. Von daher habe ich mir jetzt nochmal eine Frage überlegt. Aber wenn ihr was wissen wollt zum Thema ESC, unsere Meinung, wie wir über etwas denken, dann dürft ihr uns gerne am besten bei Instagram schreiben. Dann sprechen wir in der nächsten Folge darüber. Ich habe mir nämlich auch Gedanken gemacht und unseren Podcast gibt es ja erst seit letztem Jahr. Es gibt ja nur das eine einzige Jahr, Johannes, wo der ESC ausgefallen ist im Jahr 2020. Und wenn du eine Prognose abgeben müsstest, versetzen wir uns mal kurz in das Jahr mit ja sehr unterschiedlichen Teilnehmern und auch schon Wettquoten, die es damals gab. Was wäre so deine Prognose gewesen? Wer hätte gewonnen? Wer hätte besonders gut abgeschnitten? Was wäre so ein Wow-Moment gewesen? Oder was wäre auch so eine Enttäuschung geworden?
Schwierig in mancher Hinsicht. Ich glaube, dass wir immer noch sehr kontrovers bei Norwegen sind. Da hatten wir, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, wir hatten das im Podcast mal erwähnt, eine Wette laufen, dass Norwegen sich unter den Top 5 oder 3, was hatten wir?
Also das war Attention von Ulrike, richtig? Mhm. Ich mich richtig daran erinnere und ich war ein absoluter Fan und ich meine, wir hätten kurz bevor Corona ausgebrochen ist, eine Wette abgeschlossen, dass Ulrike mit dem Song in die Top 5 geht, habe ich gewettet und du hast dagegen gesetzt.
Genau, da wäre ich sehr gespannt gewesen. Ich glaube, Deutschland wäre eine Enttäuschung geworden. Ich finde, dass Ben Dolic eine der besten Studionummern in dem Jahr gehabt hat, vor allen Dingen Abtempo, weil alles sehr langsam war oder eher so auf ulkrig gemacht. Also es war eine der besten Dance-Nummern. Muss aber auch sagen, ich fand seinen Auftritt dann nicht gerade überzeugend in Hamburg dann beim Live-Auftritt. Und da der NDR verkündet hat, dass er ähnlich ausgesehen hätte auf der ESC-Bühne, glaube ich nicht, dass es passend geworden wäre. Mhm. Bulgarien. Am Ende in den Wettquoten lagen die auf 1. Bin ich nicht sicher, ob wir nicht von Victoria, hieß sie, ne? Mit Tears Getting Sober vielleicht am Ende dann doch eine kleine Enttäuschung erlebt hätten, insofern, dass es dann vielleicht für Platz 8, 9 gereicht hätte und nicht für den ganz großen Wurf.
Sie ist ja im nächsten Jahr nochmal angetreten. Ich fand tatsächlich das Lied von 2020 besser.
War es auch so.
Es hat so mehr den Nerv getroffen und auch so hatte mehr den Überraschungseffekt, weil man ja noch nicht wusste, was veröffentlicht wird. Ich glaube, dass das sehr, sehr gut funktioniert hätte. Ich glaube aber nicht, dass es gewonnen hätte, weil da gab es ja noch
Island. Ich glaube, für mich der klare Sieger in diesem Jahr. Ich glaube, da hätten wir nicht diskutieren müssen. Da hätte sich auch The Roop, die bestimmt einen Wow-Effekt gehabt hätten, die hätten sich so strecken können, wie sie gewollt hätten. Das hätte nicht gereicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich hätte als ernstzunehmenden Konkurrenten, was das Zuschauervoting betraf, hätte ich vielleicht noch Russland gesehen. Little Big und Uno.
Ja, ja. Die hätte ich auch sehr weit oben gesehen. Einzige, was ich da geglaubt hätte, dass dies hier, was Daddy gemacht hat, einfach deutlich eingängiger gewesen ist. Und dann, auch wenn es ungewöhnlich war, dann doch mehr Leute abgeholt hätte.
Ja, und es war ja schon vorher zu sehen, dass dieses Lied...
Es war ja schon ein Hit in vielen Ländern, bevor es überhaupt den isländischen Vorentscheid gewonnen hat. Ich erinnere mich an einen Tweet von Jan Böhmermann, der dieses Lied gefeiert hat, schon im Vorfeld zum Beispiel. Und ein isländischer Song, der bei Leuten außerhalb Islands im Vorfeld einen riesigen Hype schon ausgelöst hat, bevor es nur einen Vorentscheid gewinnt, das gab es, glaube ich, auch noch nicht so häufig.
Ja, obwohl das auch so eine TikTok-Geschichte war. Also da, man weiß ja nicht genau, wie das da so reinspielt. Ich glaube nicht, dass das ein eindeutiger Sieg gewesen wäre. Wie gesagt, man weiß ja auch nicht, was mit der Schweiz gewesen wäre. Dieser Dijon's Tears, der ja im Jahr danach auch sehr erfolgreich war.
Das hätte nicht funktioniert.
Nee, aber
das will ich einfach nicht.
Das willst du. Ach so. Das wollten wir im Jahr danach auch nicht.
Nein, ne? Nein, ich erinnere mich. Nee, das wollten wir einfach nicht.
Korrekt, aber der hätte eine bestimmte Art von Publikum abgeholt und der hätte auch Jurypunkte gemopst.
Ja, und ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, weil die anderen Favoriten außer Victoria dann doch sehr in diese Abtempo-Unterhaltungsschiene gegangen wären. Wir werden es nie erfahren, aber...
Aber Attention hätte letztendlich ja dann auch noch gewonnen.
sie müsste eigentlich nochmal zurückkehren mit irgendeinem Song, der genauso fast heißt und genauso klingt, dass Bernhard und ich diese Wette jetzt einlösen können.
Also sie muss irgendwann nochmal zurück mit einem ähnlich guten Lied, was nicht passieren wird, weil das Lied ist so unheimlich gut. Ich höre es jetzt immer noch. Ich bin extrem begeistert davon. Mein Gänsehautlied, wahrscheinlich hätte ich irgendwie nach drei Sekt so heulend in der Ecke gelegen, wenn es 15. geworden wäre oder sich nicht fürs Finale qualifiziert hätte.
Wahrscheinlich, nein. Ich denke, 15. wären wir eher bei den Rängen. Nee, Top 10, glaube ich, wäre auch drin gewesen, aber Top 5 habe ich weiterhin nicht gesehen. Was uns zu der Sache bringt, wie seht ihr das? Schreibt uns doch ruhig mal, hätte Norwegen die Top 5 geknackt? Ja oder nein?
Und ja oder ja?
Und gleichzeitig nochmal die Frage, wer glaubt ihr, hätte den ESC 2020 gewonnen, wenn er denn stattgefunden hätte? Und wo wart ihr sehr traurig drüber, dass ihr es nicht auf der großen Bühne gesehen habt?
Ja, insgesamt waren wir, glaube ich, alle sehr traurig, denn bestimmte Dinge hätte man einfach gerne erfahren. So, um da zum Abschluss zu kommen, ich hätte unheimlich gerne gesehen, was Cleopatra auf der Bühne gemacht hätte und wie das abgeschnitten hätte. Ich bin sehr froh, dass es nicht stattgefunden hat für Israel, für Eden Alen, die wahrscheinlich mit dem Vorgänger von Set Me Free nicht ins Finale gekommen wäre, wo sie sich auch schon so schwer getan hat im Jahr danach. Ich glaube, Destiny hätte viel, viel besser mit einer authentischen, mit ihrer authentischen Gospel-Ballade performt.
Ja, glaube ich auch. Der hat viel besser zu ihr gepasst als diese andere komische Nummer.
Und das Beste, was passieren konnte, dass der ESC ausgefallen ist, das war für Natalie Gordienko aus Moldawien, die im Jahr darauf dann mit Sugar zurückkehren durfte. Sonst wäre uns diese ESC-Perle verwehrt geblieben.
Das stimmt.
Und ich glaube, damit ist auch alles zu diesem Thema gesagt.
Ich glaube es auch.
Vielleicht noch.
Die Dato müssen wir noch mal ansprechen kurz. Ich glaube, dass das auch noch einer der sein könnte.
Ach, den habe ich vergessen, ja.
Der durchaus auch das Siegerpotenzial gehabt hätte in einem richtigen Moment. Wenn die hätten wieder mit Startnummer 24 antreten dürfen und Island auf einmal auf Startnummer 3 gesetzt worden wäre.
Ja, aber dass Italien in die Top 10 kommt, ob das jetzt ausfällt oder nicht, das wäre halt so gewesen. Da wäre auch noch ein Plätzchen mal frei gewesen. Hinter Ulrike. Auf Platz 6.
Nee, aber da muss ich echt sagen, da bin ich sehr traurig, dass ich die Live-Umsetzung nicht sehen konnte auf der ESC-Bühne. 2020 fand es dann aber wunderschön, dass wir das jetzt dieses Jahr nochmal sehen konnten.
Es wäre sehr emotional geworden und dann, ja, letztendlich bin ich jetzt doch wieder verunsichert, wer dann da gewonnen hätte. Mist, dass man es nicht weiß. Der ESC darf nie wieder ausfallen.
Ich finde einfach, Bernhard, die sollten diese Künstler alle jetzt nochmal anwerben und 2023 ab Oktober nochmal einmal diesen ESC austragen.
So in der ESC-freien Zeit.
Genau, ich fände das einfach nur fair.
Ja.
Und das sollten die dann auch noch einfach zusätzlich nochmal in den Niederlanden machen und unsere alten Tickets werden einfach zurückerstattet.
Ach, wir hatten ja auch noch Tickets dafür.
Ja.
Ja.
Wir beenden das besser, bevor wir jetzt weinend in der Ecke liegen und Ulrike uns anhören müssen mit Attention. Durchgehend. Bernhard recht hat, ist ja ein toller Song. Aber
es ist so ein toller Song.
Okay, es geht. Ja. Sonst könnt ihr uns auch noch auf Facebook weiter weinen hören.
Oder auf YouTube.
Oder auf Instagram. Ich hole für Bernhard jetzt Taschentücher und für mich. Und ich würde einfach sagen, bis dahin.
Auf Wiederhören.
Jetzt ist aber auch mal gut.